Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 99. Vers der 6. Sure, der Sure an Om.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der dazu aufruft, über das Geschehen in der Natur nachzudenken, um in ihr Zeichen für die göttliche Existenz und Allmacht zu erkennen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er, Gott, ist der, der vom Himmel Wasser hinabregnen lässt, mit dem wir vielfältiges Wachstum hervorbringen. Grünes, aus dem wir Ähren voller praller Körner heranwachsen lassen und aus den Dattelpalmen Büschel voller Früchte dicht an dicht und Gärten mit einer Vielfalt an Trauben, Oliven und Granatäpfeln bringen wir hervor, von dem einiges einander ähnlich ist, anderes nicht. Betrachtet ihre Früchte und ihr Reifen. Wahrlich, in all dem sind Zeichen für die Glaubenden, Zeichen der Allmacht Gottes.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Musik. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, den 13. Februar 2024, gleich dem 24. Bahman 1402, nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familie. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. UN-Generalsekretär gratuliert zum Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution. IRGC feuerten ballistische Langstreckenrakete vom Kriegsschiff ab. Iran gewinnt Urteile in 5 internationalen Fällen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. UN-Generalsekretär gratuliert zum Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution. UN-Generalsekretär gratuliert zum Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat in einer Botschaft der iranischen Regierung und dem iranischen Volk zum Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution gratuliert. In einer Botschaft an den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi sagte Guterres: "Ich spreche meine aufrichtigsten Glückwünsche zum Nationalfeiertag Irans aus. Die Vereinten Nationen schließen sich dem Volk der Islamischen Republik Iran an, um diesen Tag zu ehren und zu feiern. Nun sollten wir an die Bedeutung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, die Bewältigung der Klimakrise und die Erweiterung der Chancen für alle Menschen erinnern", sagte UN-Generalsekretär. "Jetzt sei die Zeit für Einheit und Solidarität und gemeinsame Ziele, um den Frieden zu herstellen und die Menschenrechte zu bewahren", so Guterres weiter. "An diesem wichtigen Tag sollten wir uns dafür einsetzen, eine bessere Zukunft für die Menschen in der Islamischen Republik Iran und auf der ganzen Welt aufzubauen", betonte er. Hochrangige Politiker verschiedener Länder gratulierten auch in ihren Botschaften der iranischen Regierung und dem iranischen Volk zum Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution. IRGC feuerten ballistische Langstreckenrakete vom Kriegsschiff ab. Die iranischen Revolutionsgarden IRGC haben erfolgreich eine ballistische Langstreckenrakete von einem ihrer Kriegsschiffe abgefeuert. Dies teilte der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarden, Generalmajor Hossein Salami, am Montag mit. Generalmajor Salami sagte: "Dieser Erfolg bedeutet, dass die IRGC in der Lage seien, jedes Ziel zu treffen, da ihre Kriegsschiffe jeden Ort auf der Welt ansteuern könnten." Eine ballistische Langstreckenrakete wurde von einem Militärschiff der IRGC Marine erfolgreich abgefeuert, wurde Generalmajor Salami von der Nachrichtenagentur Tasnim zitiert. Die Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund des wachsenden Erfolgs Irans bei der Ausweitung seines Verteidigungsraketenprogramms. Das Land hat die Raketen in den letzten Jahren bei Angriffen auf Terrorziele bis zum Mittelmeer eingesetzt. Allerdings hat Iran wiederholt erklärt, dass seine Raketenfähigkeiten ausschließlich der Abschreckung und Verteidigung dienen. Generalmajor Salami hat die USA und das israelische Regime gewarnt, dass jede Aktion gegen Iran mit Raketenangriffen auf ihre militärischen Stellungen und Interessen in der Region beantwortet wird. Im vergangenen Monat wurden iranische Langstreckenraketen auf einen von israelischen Spionageagenten kontrollierten Stützpunkt in der irakischen Kurdenregion sowie auf die Versammlungen von Terroristen in Syrien abgefeuert, die an Explosionen beteiligt waren, bei denen Anfang Januar in der Stadt Kerman mehr als 90 Menschen ums Leben gekommen sind. Iran gewinnt Urteile in 5 internationalen Fällen. Irans Vizepräsident für Rechtsangelegenheiten, Mohammad Dehghan, sagte, die Islamische Republik habe kürzlich in 5 internationalen Fällen Urteile gewonnen. Dehghan sagte am Montag, dass ein Fall mehrere iranische Schulen betreffe, die in einigen Anrainerstaaten des Persischen Golfs beschlagnahmt worden seien. Der Fall wurde von inländischen Gerichten weiterverfolgt und ein Urteil zugunsten Irans wurde gefällt, fügte er hinzu. Eine dieser Schulen wurde an das iranische Bildungsministerium zurückgegeben und die andere, deren Urteil bereits ergangen ist, werde später an das Ministerium übergeben, erklärte er. Laut Dehghan habe der oberste Gerichtshof von Luxemburg zudem im Oktober 2023 ein Urteil über die Freigabe von 1,7 Milliarden Dollar der angefrorenen Vermögenswerte Irans im europäischen Land gefällt. Dem Urteil zufolge wurden die rechtlichen Hindernisse für den Zugriff auf die 1,7 Milliarden Dollar an Devisenguthaben der iranischen Zentralbank in Luxemburg beseitigt. Dem Vizepräsidenten zufolge würden weitere Informationen zu den anderen Fällen später bekannt gegeben. Er verwies auf die Fälle der Ermordung von Generalleutnant Soleimani, dem Kommandeur der Quds-Truppe der iranischen Revolutionsgarden IRGC und dem führenden iranischen Nuklearwissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh im Jahr 2020. Die Islamische Republik werde niemals rechtliche Zusammenarbeit mit Israel oder den Tätern der Attentate eingehen, erklärte Dehghan. Die Fälle gingen über rechtliche Fragen hinaus und würden in Zukunft behandelt, fügte er hinzu. Hisbollah und islamischer Dschihad fordern Standhaftigkeit, um versprochenen Sieg zu erringen. Die Widerstandsführer im Libanon und in Palästina haben gesagt, dass es notwendig sei, standhaft zu bleiben und unermüdlich daran zu arbeiten, den versprochenen Sieg zu erringen. Der Generalsekretär der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, und der Generalsekretär des palästinensischen islamischen Dschihad, Ziadan Nachallah, trafen sich am Montag in Beirut. Während des Treffens diskutierten die beiden Widerstandsführer über die jüngsten Entwicklungen im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland, die sowohl politische als auch örtliche Situationen umfassten, inmitten der unaufhörlichen brutalen Angriffe des israelischen Regimes auf das palästinensische Volk. Nasrallah und Nachallah tauschten sich auch über den Zustand anderer Fronten aus, die von der Achse des Widerstands zur Unterstützung des palästinensischen Volkes und zum Widerstand gegen das israelische Regime eröffnet wurden. Das israelische Regime begann am 7. Oktober einen Krieg gegen den Gazastreifen, nachdem die Widerstandsbewegungen einen überraschenden Vergeltungsangriff gegen das Besatzerregime namens Operation Al-Aqsa-Sturm durchgeführt hatten. Seitdem führt das israelische Militär auch Angriffe auf libanesisches Territorium durch, was zu Vergeltungsschlägen der Hisbollah zur Unterstützung des palästinensischen Volkes im belagerten Gazastreifen führte. Jemen warnt Israel vor weiteren Angriffen, falls das Regime Bodenoffensive in Rafah fortsetzt. Ein hochrangiger jemenitischer Beamter sagte, das Militär des Landes werde weitere Angriffe gegen mit Israel verbundene Schiffe im Roten Meer durchführen, falls das Regime in Tel Aviv beschließt, seine Bodenoffensive gegen die südlichste Stadt, Rafah, im Gazastreifen voranzutreiben. Mohammed Ali al-Houthi, Mitglied des obersten politischen Rates Jemens, sagte am Samstag, dass die jemenitischen Streitkräfte ihre Angriffe fortsetzen werden, um Israel unter Druck zu setzen, seine Aggression gegen Palästinenser in Gaza vollständig einzustellen, seine Blockade dort aufzuheben und die uneingeschränkte Einfuhr von Lebensmitteln, Medikamenten und Grundbedarfsgütern in das Küstengebiet zu ermöglichen. Er warnte israelische Amtsträger vor einer Bodenoffensive auf Rafah und erklärte, dass jede eskalierende Maßnahme gegen die palästinensische Bevölkerung in Gaza die jemenitische Armee dazu veranlassen würde, den Einsatz zu erhöhen und weitere Operationen gegen die Interessen des Besatzungsregimes durchzuführen. Houthi wies darauf hin, dass die Vergeltungsschläge der jemenitischen Streitkräfte hohe humanitäre, religiöse und brüderliche Ziele verfolgen und dazu dienen, den völkermörderischen Krieg Israels gegen die einfache Bevölkerung, insbesondere gegen Frauen, Kinder und ältere Menschen in Gaza zu stoppen. Unsere Operationen werden zu Zeiten und an Orten unserer Wahl fortgesetzt, erklärte der hochrangige jemenitische Funktionsträger. Houthi betonte auch, dass alle Vermögenswerte der USA und Großbritanniens nach ihren gemeinsamen Militärschlägen im Jemen zu legitimen Zielen geworden seien. Er wies die Behauptungen Washingtons und Londons über die Unsicherheit des Roten Meeres für die internationale Schifffahrt und Seeleute als glatte Lügen zurück. Der oberste jemenitische Beamte erklärte, dass der Anführer der Ansarullah-Widerstandsbewegung Abdul Malik al-Houthi allen Ländern versichert habe, dass ihre jeweiligen Handelsschiffe problemlos durch das Rote Meer fahren könnten, solange sie nicht mit Israel in Verbindung stünden. Die im Gazastreifen ansässige Befreiungsbewegung Hamas hat im Gespräch mit dem Fernsehsender Al-Aqsa gewarnt, dass eine Bodenoffensive auf die Stadt Rafah jede Möglichkeit von Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch zunichte machen würde. UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell sagte, dass die Zivilbevölkerung in Rafah geschützt werden müsse, da sie nirgendwo hingehen könne. Die Jemeniten haben ihre offene Unterstützung für den Kampf Palästinas gegen die israelische Besatzung erklärt, seit das Regime am 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza begann, nachdem die palästinensischen Befreiungsbewegungen des Gebiets einen überraschenden Vergeltungsangriff gegen die Besatzungseinheit namens Operation Al-Aqsa-Sturm durchgeführt hatten. Die jemenitischen Streitkräfte haben erklärt, dass sie ihre Angriffe nicht einstellen werden, bis die unerbittlichen israelischen Boden- und Luftoffensiven in Gaza, bei denen mindestens 28.176 Menschen getötet und weitere 67.784 verletzt wurden, beendet sind. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 6 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 10 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandar Abbas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Parande, das heißt Vogel.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتاد دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی موسیقی خاکی چشای من آسمونه، راز پر کشیدنت رو کسی جز من نمیدونه. واسه من سخته که بی تو بنویسم مشق پرواز، با صدای ساز خسته تر کنم دلوی آواز. من و تو گرچه اسیری، حیف از قصه بمیریم، بیا تا آخر دنیا بشینیم و پر نگیریم. جای پر زدن زمین نیست، توی قلب آسمونه قصه مرگ و جدایی تو کتاب. نگو دیگه همدمی نیست، بیا فردا رو بسازیم، این که فرصت کمی نیست. عشق پاک تو نگه دار، واسه وصل تن پرواز دنده کن صدای سازو که رسیده وقت
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Ironische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und mit einem herzlichen Gruß an unsere lieben Hörerfreunde. In unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen das kleine schöne Dorf Kandelus vorstellen. Eine prächtige grüne Perle inmitten vieler hoher Wälder der Provinz Mazandaran, eine faszinierende fruchtbare Ortschaft in der Region Kujur im Elbursgebirge. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Kandelus liegt 75 Kilometer südöstlich der Stadt Nushahr. Nushahr, am Kaspischen Meer gelegen, befindet sich in einem Tal der Elbursgebirge und liegt 1650 Meter über dem Meeresspiegel. Die Einwohner sprechen auf Mazandaranisch oder Kujurisch. Kandelus hat eine dichte Struktur, die Gassen sind ineinander gelegen und gepflastert. Die alten Häuser sind meistens zweistöckig mit einem Satteldach, das mit Ton bedeckt ist. Die Lehmmauern, die kleinen Balkons, Holzfenster und die einfache Architektur machen das Dorf noch schöner. Zur Errichtung der alten Bauten wurde Steine, Lehm, Ziegel und Holz als Baumaterial verwendet. Die neuen Häuser aber bestehen aus Zement, Gips, Ziegeln, Blöcken sowie Balken. Nach Statistiken des Jahres 2006 leben in dieser Gegend 2500 Einwohner. Im Winter reduziert sich die Bevölkerungszahl und im Sommer steigt sie an, weil das Dorf wegen seines guten, angenehmen Klimas als ein Sommerquartier gilt. Das Einkommen der Dorfbewohner stammt aus der Landwirtschaft, Viehzucht und Gärtnerei. Ein Teil der Menschen in Kandelus beschäftigt sich mit Dienstleistungen und Handarbeiten. Zu den Hauptprodukten der Landwirtschaft gehören Weizen und Gerste, Äpfel, Pfirsiche und Walnüsse. Die traditionelle Vieh- und Geflügelzucht wird in diesem Ort immer noch betrieben. Manche der Bewohner beschäftigen sich neben ihren landwirtschaftlichen Tätigkeiten auch mit Handarbeiten, wie dem Stricken von Strümpfen oder der Herstellung von Filzteppichen. Früher wurden in dieser Ortschaft sogar kleine oder raue zweiseitige Teppiche sowie Decken, Laken, Holz- und Materialarbeiten produziert. Das angenehme Klima und die geografische Lage des Dorfes sind auch Grund für die Zucht von Blumen und Heilpflanzen. So gehören Heilkräuter zur Einkommensquelle der Menschen in Kandelus, die bei besonderen Anlässen wie auch die anderen Dorfbewohner der Provinz Mazandaran traditionelle Kleidung tragen. So ziehen die Frauen weite Röcke, Kleider und eine Weste an und tragen ein Kopftuch. Nach archäologischen Funden ist das Dorf Kandelus historisch gesehen 3000 Jahre vor Christus entstanden. Es hat schon diverse Zivilisationen in unterschiedlichen historischen Epochen erlebt und birgt Zeichen der vorchristlichen Zivilisation sowie der iranischen Kultur vor und nach dem Islam in sich. Man kann dort zoroastrische und manichäische Gräber und Friedhöfe sehen und auch antike Geschirrteile und Objekte wurden hier und da gefunden, die von der glänzenden Kultur dieser Region in Mazandaran zeugen. Nasreddin Shah, der Herrscher der Qajaren, erwähnte in seinem Tagebuch auch seine Reise, die er in dieses Gebiet gemacht hat. Kamalul-Mulk, ein berühmter iranischer Maler, der den Schah auf seiner Reise begleitete, zeichnete ein Gemälde von diesem Dorf, das sich zurzeit im Saheb Gharaniye Museum befindet.
Das Dorf Kandelus in den schönen Tälern des Alborsgebirges gelegen, besitzt einen einzigartigen Ausblick. Die Kräutergärten mit unterschiedlichen Farben, die Obstgärten, die hohen grünen Weiden und das angenehme Klima und nicht zu vergessen die Mineralquellen, all das macht die Ortschaft viel faszinierender und anziehender. Außer natürlichen Attraktionen gibt es hier auch zwei Museen, nämlich das Völkerkunde- und das Heilpflanzenmuseum, die auch ein Grund für die Berühmtheit von Kandelus sind. Die Einwohner dieses Dorfes sind sehr liebevoll und gastfreundlich. Es gibt dort auch ein zweistöckiges, etwa 400 Quadratmeter großes Kulturzentrum namens Kandelus, das an einem Berghang errichtet wurde. Jedem Besucher sticht beim Betreten des Gebäudes sofort eine Inschrift ins Auge, auf der steht, weshalb das Kulturzentrum entstanden ist und die als Dokument anzusehen ist für die antiken Gegenstände, die es in der Ortschaft gilt. Das Zentrum wurde von Ingenieuren geplant und mit Hilfe der einheimischen Bewohner gebaut, um die Kultur dieser Gegend den Touristen vorstellen zu können. Die Objekte, die im Kulturzentrum Kandelus aufbewahrt werden, sind in verschiedene Gruppen unterteilt worden. Gestrickte oder gewebte Materialien, dörfliche Bekleidung und Juwelen, Statuen, traditionelle und kaffeehäusliche Gemälde, Metall- und Holzgegenstände, Keramik und Porzellangeschirr sowie Instrumente aus dem Dorf, die auf eine 2000 Jahre zurückliegende Epoche vor Christus zurückgehen bis hin zu Rajarenzeit. In dieser Schatzkammer werden auch handgeschriebene Dokumente und Bücher, Koranbände, Gedichtsammlungen, Eheverträge und Erlässe aufbewahrt. In jeder Ecke sind Werke zu sehen, die genau beschrieben und ordentlich nebeneinander gereiht wurden. Sie sind sozusagen die Erzähler der Kultur dieser Ortschaft. Eine weitere Sehenswürdigkeit in Kandelus ist das Heilkräutermuseum. Das Museum des Landwirtschaftszentrums von Kandelus wurde 1986 mit dem Ziel gegründet, Heil- und Duftpflanzen anzubauen, zu produzieren und zu verpacken und auch Aromen und Pflanzöle herzustellen. Dieses Museum hat zum ersten Mal im Land einen botanischen Garten auf einer Fläche von 10 Hektar angelegt, wo etwa 250 kostbare verschiedene genetische Pflanzen gezüchtet werden, deren Produkte man als Exportgüter sogar ins Ausland verschickt. Im Allgemeinen ist das Dorf Kandelus gerade wegen seines Völkerkunde- und Heilkräutermuseums, der gebirgigen und sommergebirglichen Attraktionen sowie der Dienstleistungen im Tourismusbereich, aber auch seiner Aufenthaltszentren sehr berühmt geworden. Daher kommen jährlich tausende inländische und ausländische Touristen in das Dorf, um seine Attraktionen zu bestaunen. Liebe Hörerfreunde, wir hoffen, dass Ihnen die heutige Sendung gefallen hat. Bis zu einer weiteren Folge. Gott schütze Sie.
liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Iraje Bastami mit dem Titel Toro Ovos, auf Deutsch Tar und Gesang.
شبان آهسته می نالم، شبان آهسته می نالم، مگر دردم نامد به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم. دمی با دوست در خلوت، بس از سال در عشرت، من آزادی نمیخواهم، من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familie. Weiterhin guten Empfang.
In unserem heutigen Beitrag, liebe Hörerfreunde, geht es um die Aufgaben von Eheleuten. Die Erfüllung dieser Aufgaben ist in diesem Zusammenhang vor allen Dingen eine Sache des Herzens. Zwar legt das Gesetz Verantwortungen fest, aber die beste Grundlage für die Pflichterfüllung sind die innere Verbundenheit und moralische Grundsätze. Die Rechte in der Familie sind deshalb so wichtig, weil die Familie als heilige Institution eine wichtige Position einnimmt. In einer Gesellschaft, in der Ehe und Familie sich einer großen Bindung erfreuen, beobachten wir die Verbreitung moralischer Werte, erhöhtes soziales Pflichtbewusstsein und tiefere Gefühlsverbindungen. Wenn zwischen einem Paar das Bündnis der Ehe geschlossen wird, beginnen aufgrund dieses Vertrages bestimmte Rechte und Pflichten zu gelten. Diejenigen Eheleute sind erfolgreich, die sich ihrer wichtigen Aufgabe bewusst sind und statt diesen Vertrag für das gemeinsame Leben zu schwächen, ihn durch die Liebe zueinander zu einem ewigen Bündnis machen. Die Beobachtung von bestimmten Grundregeln lässt eine Familie erfolgreich und ausgeglichen werden. Wir hatten schon einige Dinge aufgezählt, welche zur Festigung der Ehe führen. Eine Ehe wird zum Beispiel gefestigt, wenn beide Ehepartner einander bei der Weiterentfaltung helfen, sich gegenseitig ihre Zuneigung zeigen, positiv denken und einander vertrauen. Und Aufgaben gemeinsam bewältigen. Nun möchten wir über die Rolle der Vernunft und Logik bei der Regelung der Beziehungen zwischen Eheleuten sprechen. Eine große Gefahr für die Ehe sind zunehmende unlogische Erwartungen der Eheleute aneinander. Unangemessene Erwartungen können den Ehefrieden stören. Die meisten jungen Eheleute laufen Gefahr, unlogische Forderungen aneinander zu stellen. Dies führt oft dazu, dass sie gegenseitig ihre Gefühle verletzen. Die Krise beginnt, wenn unlogische, nicht erfüllte Erwartungen sich anhäufen. Die Beziehungen werden getrübt und allmählich immer mehr von negativen Gefühlen überschattet. Die Ehe wird brüchig. In einer ausgeglichenen Ehe einigt sich das Paar auf die Erfüllung logischer Erwartungen und verhindert auf diese Weise Zwietracht. Durch Einigung hinsichtlich ihrer Wünsche erzielen sie Übereinstimmung und Einklang. Ein Gleichgewicht in den Beziehungen ist erzielbar, wenn die Beziehungen zwischen den Eheleuten auf einer logischen Basis beruhen. In diesem Fall erwartet keiner von dem anderen etwas, was seine Kräfte übersteigt. Der Mensch hegt Selbstliebe und tendiert daher immer irgendwie zu den persönlichen Vorteilen. Dies führt, wenn er noch ledig ist, zu weniger Problemen. Aber bei einer Heirat stoßen die egoistischen Tendenzen der Eheleute aufeinander. Es hängt dann von Erziehung und Charakter der Eheleute ab, ob sie im gemeinsamen Leben anstatt nach dem eigenen Geschmack zu handeln und sich gegenüber dem anderen mit Gewalt durchzusetzen, nach geeigneteren Grundlagen zur Lösung ihrer Meinungsverschiedenheiten suchen und die Vernunft gelten lassen. Es gibt Ehen und Familien, in denen einer allen anderen gewaltsam seinen Geschmack aufzwingen will. Die Vernunft wird beiseite gelassen und eine dunkle Atmosphäre breitet sich im Hause aus, weil nur eine Person entscheidet und die anderen nicht an der Entscheidung mitbeteiligt werden.
Die Beziehungen zwischen Eheleuten zu regeln, sind Abmachungen nötig. Aber ein Regelwerk kann nur dann die Beziehungen zwischen Eheleuten formulieren, wenn es aufgrund des Rechtes und entsprechend der seelischen Bedürfnisse aufgestellt wird. Das Recht des Mannes und das Recht der Frau muss anerkannt werden. Logik und Recht dürfen nicht von Begründungen durch Geschlecht, Alter und Bildungsgrad verdrängt werden. Deshalb können weder der Mann, weil er ein Mann ist, noch die Frau, weil sie eine Frau ist, beliebig dem anderen ihre persönlichen Ansichten aufzwingen. Die islamische Morallehre unterstreicht, dass der Mensch sich nach der Wahrheit und der Vernunft richten soll. Der Islam bezeichnet die Liebe zur Wahrheit als Voraussetzung für Moral und Glaube. Aus der Vorgehensweise der großen Gottesfreunde entnehmen wir, dass der Mensch die Wahrheit sagen und die Wahrheit akzeptieren soll, auch wenn es zu seinem eigenen Nachteil ist. Eheleute müssen daran denken, dass bei einem Konflikt manchmal die Gegenseite im Recht ist. Dann gebietet ihnen die Moral und Religion, dass sie sich zu dieser Wahrheit bekennen und sich ihr beugen. Dieses Bekenntnis basiert auf dem Bekenntnis zu den Prinzipien des Glaubens und bereitet dem Menschen den Boden für inneren Frieden.
Außerdem vertreibt es auf der Gegenseite den Zorn. Die Verneinung der Wahrheit und der Logik ist der Beginn von Hass und bedeutet Vertrauensverlust auf der Gegenseite. Dr. Roem, Experte in Erziehungswissenschaften, sagt: Bei einer Familie, in der ständig Konflikt und Streit vorliegt, haben wir es mit einem Milieu zu tun, das vom Sturm heimgesucht wurde und die Eheleute nicht mehr anspricht. Wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, fühlt sich in einer solchen Familie keine Seite glücklich. Wenn auch bei Konflikten anscheinend die eine Seite siegt, so bedeutet dies keinen Erfolg für sie. Die Folgeerscheinungen eines Streites bereiten den Boden darauf vor, dass beide Seiten unglücklich sind. Die Regeln des Islams erlauben nicht, dass der Mann unlogisch gegen seine Frau handelt. Der Islam empfiehlt vor allen Dingen die Nachsicht gegenüber der Frau. Die Männer können viel ertragen und sie müssen auf die zarte und gefühlvolle Natur der Frau achten. Frau und Mann sollen gemäß den religiösen Lehren in der Familie den Eigensinn und Dickköpfigkeit beiseite stellen und bei Konflikten solle jeder von ihnen wegen des höherstehenden Ziels auf einen Teil seiner Rechte verzichten. Psychologen haben einige Wege vorgeschlagen, um eine vernünftige, angemessene Beziehung in der Familie zu erreichen. Hier einige Vorschläge. Stützen Sie sich im Gespräch mit Ihrem Ehepartner auf überzeugende Argumente. Wenn es Ihrem Ehepartner schwerfällt, die Wahrheit zu akzeptieren und sein Stolz verletzt wird, dann wandeln Sie Ihre Forderung in einen freundlichen Vorschlag ab. Ziehen Sie manchmal Ihre eigenen oder die Erinnerungen anderer heran, um Streitigkeiten logisch zu klären. Wenn Ihr Ehepartner nicht logisch reagiert, dann machen Sie ihn auf die Fälle aufmerksam, bei denen er auf logischem Wege Erfolge erzielt hat. Dadurch helfen Sie ihm, sich in dieser Hinsicht zu ändern. Übrigens, in einer Familie, in der Logik gilt, haben natürlich unangemessene und herabsetzende Kritik und Tadel keinen Platz.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.